Die Marquise de Sade von Sibylle Knaus.
1763. Das Paar. Das Beruhigende daran ist, dass ich diesen kleinen Kerl los bin. Der Comte de Sade, Vater des Marquis an seinen Bruder, den Abbé de Sade, März 1763. René Pélagie de Montreuil war 21, als sie den Marquis de Sade heiratete. 2 Tage vor ihrer Hochzeit sah sie ihn zum ersten Mal. Es war im Empfangssalon ihrer Eltern in der Rue Neuve du Luxembourg. Er kam frisch von seinen Gütern aus der Provence, ein Bild von einem Bräutigam. Er trug die blau-rote Uniform eines Hauptmanns der königlichen Kavallerie. In dieser Uniform sieht jeder Mann wie ein Gott aus. »Man will uns verheiraten, Mademoiselle?« Sie blieb stumm. Ihr Konversationsprivatlehrer hatte mit ihr diesen Auftritt noch und noch durchgespielt. Die wichtigste Regel: niemals nichts sagen. Eine junge Dame von Stand weiß immer, was sie entgegnen muss. Sie hätte sagen müssen: wenn unsere Eltern zufrieden sind, will auch ich es sein. Aber sie hörte auf einmal die Anzüglichkeit in seinen Worten. »Wir werden all diese unanständigen Dinge miteinander tun, die man dir bisher verboten hat«, hörte sie. Und ihr Körper antwortete statt ihrer. »Ja«, sagte er, »ja, das werden wir.« Er sprach in Anzüglichkeiten. Es gab nichts anderes bei ihm, vor allem, wenn er mit Frauen sprach. Wenn er sagte: »Es regnet« oder »Die Nacht ist kühl«, nahm es in seinem Mund unweigerlich den Charakter einer Anzüglichkeit an. »Man will uns verheiraten.« Seine Anzüglichkeiten waren stets direkt, zutreffend und ohne Umschweife. Keine gewundenen Halbhaarweiten, als die sie sonst gern daherkommen. Diese unanständigen Dinge. Alle im Raum hatten es gehört. »Sie ist entzückt«, antwortete ihre Mutter. Am selben Nachmittag fand die Unterzeichnung des Ehevertrages durch die Familienmitglieder statt. Es geht um Geld, um Besitz. Es geht um Familien. Es geht um Kinder, die noch nicht geboren sind. Es geht darum, eine Marquise zu werden. Es geht um Blut, um Bourbonenblut. Nur eine Spur davon, und sie würde Kinder von unschätzbarem Wert gebären. Dann geht es um Renten, um Schenkungen, um die Einkünfte von Gütern, deren Namen sie noch nie gehört hat: Lacoste, Saumane, Mazan, Latigny, Caban. Es geht um Schlösser, um Pachtrechte, um Hypotheken. Es geht um zukünftige Erbmasse. Ihre Großmütter setzen Legate für sie aus. Ihr Vater, Steuergerichtspräsident, eine Mitgift von 80.000 Livres. »Soweit das Geschäftliche«, sagt der Bräutigam. »Gibt es denn sonst noch etwas, das uns interessiert?«, sagt Anne Prosper, die jüngere Schwester der Braut. »Sie sind frech, kleine Schwägerin«, sagt er. Man sieht ihm an, dass es ihm gefällt. »Ja«, sagt die Braut, »das gibt es.« »Wie«, sagt der Marquis. Er scheint überrascht, dass sie sprechen kann. »Und das wäre?« Die Braut errötet situationsgemäß. Sie ringt um eine Antwort. Auf dem glatten Parkett der Konversation war sie nie sicher. »Die Zukunft«, sagt sie kaum hörbar. »Es ist nicht das, was sie meint.« »Sie meinen das Glück, das man ihnen versprochen hat?«, sagt der Marquis. »Ja«, sagt die zukünftige Marquise. »Und Ihnen?« »Sie meinen, es geht hier um uns«, sagt er. »Meinen Sie wirklich?« Jetzt sieht sie ihn an, feuerrot. Ihre Züge sind ihr entglitten. Wenn sie je hübsch ist, dann nicht so. »Ja«, sagt sie, »oder nicht?« »Mademoiselle«, sagt der Bräutigam. Er sieht ihr ernst in die Augen. Er verbeugt sich. »Fürchten Sie nichts von mir für Ihr Glück.« Sie wird sich an den Satz erinnern, sein Eheversprechen. »Fürchten Sie nichts von mir für Ihr Glück.« Er bekommt sie, ein Vermögen, Aussichten, Beziehungen. Sie bekommt ihn als Mann. Von ihr wird erwartet, dass sie Jungfrau ist. Madame de Montreuil wollte sicher gehen und hat den Abbé Godemar gefragt, ihren Beichtvater, der auch der Beichtvater der Tochter ist. Das Beichtgeheimnis hat seine Grenzen, wo es um große Vermögen geht. Est-elle vraiment? Mais oui, Madame, bien sûr. Der Abbé Godemar weiß so gut wie jedermann, dass der Ehevertrag juristisch anfechtbar ist, wenn die Braut nicht intakt übergeben wird. Mit ihrer Unterschrift stehen alle Verwandten in der Pflicht. Der Abbé Godemar liebt die Frauen. Er ist ein gesunder Mann in einem Alter, das ihm die Autorität verleiht, die sein Beruf erfordert, und ihn dennoch empfänglich sein lässt für den Reiz einer Intimität, die weit intimer als die des Bettes ist. In seinem Beichtstuhl empfindet er eine große Innigkeit für die Frauen. Sie gleicht der Liebe, ist aber durchaus beichtväterlich. Sie ist polygam, das ist angenehm. Sein Organ ist die Stimme. Sie dringt in sie ein, berührt ihr Innerstes, er berührt sie nie. Auch außerhalb des Beichtstuhls nicht. Es genügt ihm, sich selbst zu berühren. Die Präsidentin Montreuil verführt ihn ebenso zur Innigkeit wie René Pélagie. Er könnte nicht sagen, welche er bevorzugt. Die Mutter, klug wie wenige Frauen und doch nicht klug genug, um sich vor dem Abgrund zu hüten, der sich auch in ihr auftut. Oder die Tochter, gefühlvoller, fleischlicher, ohne den unbeugsamen Willen, der allein sinnliche Frauen vor dem Unglück bewahren kann, für das sie geschaffen sind. »Du wirst eine Frau sein«, sagt er zu René Pélagie. »Du weißt, was das heißt?« »Eine Hochzeitsnacht mit dem Marquis de Sade. Fürchten Sie nichts von mir?« Er, der nichts ausließ in seinen Beschreibungen, der, ähnlich wie Dante, einen Kosmos schuf, wie ihn vor ihm noch niemand geschaut hatte, einen Kosmos der Schändlichkeit, der Verbrechen, der Übertretungen, eine Gegenwelt der Lust, schrieb nie über die erste Nacht eines jungen Paares, das gerade verheiratet worden ist. Nichts über die Verwirrung, wenn sich die Tür hinter ihnen schließt, nichts über den Widerwillen des Bräutigams, nichts über die Ungeschicklichkeiten der jungen Frau, nichts über seinen plötzlichen Wunsch, diese Nacht mit jeder zu verbringen, nur nicht mit ihr, nichts über die Überwindung, mit der er nicht aufsteht, das Zimmer verlässt und sich in ein Bordell fahren lässt, nichts über ihre Verzweiflung, mit der sie spürt, dass etwas nicht ist, wie es sein sollte, nichts über seinen Entschluss, zu tun, was erwartet wird, damit dies ein Ende hat und erträglich ist. Nichts über das, was hinter seinen geschlossenen Augen vorgeht, als er sie in die Arme schließt. Nichts über das, was hinter ihren geschlossenen Augen vorgeht, als er sie in die Arme schließt. Das Unerhörte, Marquis, ist nicht immer unerhört. Es ist schade, dass sie uns nichts davon erzählt haben. Sie, mit ihrem Talent, ihrer schriftstellerischen Unerschrockenheit. »Ist es wirklich das erste Mal für dich?« sagte er. »Keine Cousins, keine Pächtersöhne, keine Gärtnergehilfen?« Es war die Frage, die sie mehr als das jüngste Gericht gefürchtet hatte. »Nein«, sagte sie, und löste das letzte Band, während ihr Unterkleid an ihr herabglitt und zu ihren Füßen liegen blieb. »Ein Musiklehrer.« »Diese verdammten Burschen«, sagte er, »wenn ich nicht Marquis wäre, wäre ich Musiklehrer geworden.« Sie war wie gelähmt. Sie stand da. Sie sah, dass er lachte. »Dreh dich um«, sagte er. Und dann: »Du gefällst mir. Vor allem deine Kehrseite, du weißt schon, dein Contresens. Bist du da unberührt? Ein Bräutigam in der Hochzeitsnacht will schließlich etwas für sich haben. Darf ich dir wehtun?« »Ja«, sagte sie und trat aus dem Kreis der Stoffe, in dem sie stand, auf ihn zu. Sie wusste ja, dass es wehtun muss. Sie war so froh, dass er etwas gefunden hatte, um ihr weh zu tun. »Ich mag gar keine Jungfrauen«, sagte er. Sie war so erleichtert.